ich möchte sagen, es ist übrigens ein Irrtum zu glauben. Ja, und in dieser Situation haben also die Arbeiter zur Waffe gegriffen. Nicht nur im Ruhrgebiet, aber im Ruhrgebiet ist es also die organisierteste Armee geworden, während es anderswo Scharmützel waren. Aber das war nicht die einzige Einheitsfront. Der Kapuzsch ist also das bekannteste geworden. In der damaligen Zeit, auch 1920, hat Pilsudski Polen, die Sowjetunion, überfallen und damals ja also die Teile der Ukraine und Belorusslands erobert, die dann 1939 wieder sowjetisch wurden. Damals haben SPD, KPD, USPD, das war also die linke Sozialdemokratie, und ADGB einen gemeinsamen Aufruf an die Arbeiter, insbesondere an die Eisenbahner, herausgegeben, jeden Waffentransport aus Frankreich nach Polen zu verhindern. Nicht? Also damals hat der ADGB und die SPD die Arbeiter aufgerufen zu Aktionen, zu gewalttätigen Aktionen zum Schutz der Sowjetunion. Dann gab es 1923 gemeinsam gebildete parlamentarische Mehrheitsregierungen in Sachsen und Thüringen aus SPD und KPD, die auf Befehl des SPD-Reichspräsidenten Ebert von der Reichswehr auseinandergejagt und zusammengeschossen wurden. Und dann gab es 1926 von SPD, KPD und Gewerkschaften zusammen noch die Volksentscheid gegen die Fürstenbezahlung, nicht für die Enteignung der davongejagten Fürsten. Und als dieser Volksentscheid zu Ende war und nicht zwar 2 Millionen Stimmen mehr hatte, als die Linksparteien vorher gehabt haben, aber immer noch nicht genug Stimmen, da hat die SPD also verkündet, das war das letzte Mal, dass wir mit den Kommunisten zusammengingen, und hat dann im Reichstag sofort ein Gesetz mitgemacht über die Bezahlung an die Fürsten. Und das hat also den linken Stimmungen in der KPD unerhörten Auftrieb gegeben, dass jeder was davon kommt. Nicht? Nun haben wir Einheitsfront mit der SPD, und kaum haben wir sie gemacht, fallen die uns in den Rücken und machen das Gegenteil. Das sind alles Verräter und so weiter. Eine falsche Haltung, aber eine emotional fast zwangsläufig entstehende Haltung, die sich dann durch die Polizeibrutalitäten und durch die Tolerierung der Faschisten noch verstärkt hat. Nicht? Ich meine, eine der grauenhaftesten Dinge haben wir gehabt in Frankfurt am Main. Wir hatten in Frankfurt einen sozialdemokratischen Polizeipräsidenten Steinberg. Am 2. Februar, die SA, habe ich euch ja gesagt, die hatte überall ihre Kasernen. Und an der Bockenheimer Warte im Frankfurter Zentrum, da hatten sie so eine Kneipe, das war ihr Sturmlokal, wie sich das nannte. Und da trieben sich die Kerle rum, jetzt schon ganz öffentlich bewaffnet. Ihr Chef war ja Reichskanzler geworden. Und da fuhr auf einem Motorrad ein bekannter Kommunist vorbei, der Heiner Studer, der später der Kommandeur der Militärorganisation in Buchenwald wurde. Und auf dem Rücksitz seines Motorrads saß ein anderer Genosse, Kessler. Und da schossen die SA-Leute auf das vorbeifahrende Motorrad am helllichten Tag und haben den Genossen Kessler vom Rücksitz des Motorrads heruntergeschossen. Am nächsten Tag hat die kommunistische Arbeiter, also standen x Leute rum und die haben alle gesehen, hat die kommunistische Arbeiterzeitung die Namen der Schützen veröffentlicht. Daraufhin hat der SPD-Polizeipräsident die kommunistische Zeitung verboten wegen Aufreizung zum Klassenhass. Und das war seine letzte Amtshandlung, da haben die Nazis davongejagt und haben einen Nazi eingesetzt. Nicht? Also so, das ging bis in die Hitlerzeit hinein. Ja, wir haben also nun, wir kommen wieder zurück zu uns, wir haben also nun Flugblätter gemacht. Das war ja die erste Geschichte. Wir glaubten also immer noch, man könne doch auf... Ach so, ich muss noch eines sagen. Bei aller Autoritätsgläubigkeit und Inaktivität, weil du von Populismus sprachst bei der Nazi-Partei, SPD und KPD haben 1933 bei der letzten legalen Wahl am 5. März 1933 zusammen ungefähr dieselbe Stimmenzahl gehabt, die die Arbeiterpartei 1919 bei der Wahl der Nationalversammlung gehabt haben. Also ein Einbruch in die organisierte Arbeiterschaft ist den Nazis nicht gelungen. Nicht? Aber sie haben alles, was sonst war, abgeräumt. Und da die organisierte Arbeiterschaft nicht organisiert gekämpft hat, waren sie eben mit ihrer Organisation die Stärkeren. Und wir haben also nun angesichts dieser Dinge geglaubt, nicht? Die Mehrheit der Arbeiter ist immer noch, ob sozialdemokratisch oder kommunistisch, jedenfalls antifaschistisch. Und man könne also die Massen mobilisieren, Flugblätter. Und da wir keine Organisation hatten, die Funktionäre waren entweder verhaftet oder erschlagen oder mussten flüchten und in anderen Städten untertauchen, also eine illegale Organisation, an die wir uns anschließen konnten, die gab es im März 1933 kaum. Die wurde dann aufgebaut, da gehörte ich dann auch dazu. Aber da haben wir also auf eigene Faust operiert. Und natürlich, was ich heute sagen muss, also sehr untaktisch. Das heißt, wir haben die Flugblätter geschrieben, gedruckt und verteilt. Alles dieselben Leute. Nicht? Also die Offiziere sind auch vorne auf Spätrupp gegangen, wenn man es mal militärisch sagen soll. Ergebnis, dass ich also in der Nacht vom 12. zum 13. Mai 1933 das erste Mal verhaftet wurde mit meiner Freundin, einer Genossin und einem Genossen zusammen, Paul Bloch und Ruth Kohnstedt und ich, von der SA verhaftet, auf die SA-Wache geschleppt. Die hatten also da auch ein Sturmlokal in der Mörfelder Landstraße. Und ich will das auch mal schildern, weil man hat ja ganz falsch, auch selbst in der Bundesrepublik heute, ganz falsche Vorstellungen davon, wie das gelaufen ist. Wir waren also von einem Fenster aus beobachtet worden und irgendein Strolch hatte die SA alarmiert. Und die haben die ganze Siedlung umstellt und sind nun durch alle Straßen eingerückt. Wir wussten noch gar nichts, bis sie also in der Mitte uns von allen Seiten umzingelt hatten. Uniformiert, Pistole an der Seite, Knüppel an der Seite. Naja, ich war 18, die Ruth war 19, der Paul Bloch war 21 und um uns rum etwa 20 schwer bewaffnete SA-Leute. Also der Ausgang der Schlacht wäre ziemlich eindeutig gewesen, wenn wir gekämpft hätten. Hat er eine Flugblätter bei euch? Wer von euch hat Flugblätter? Und nun kam, ich will das schon schildern, weil das ja alle eine Rolle spielte. Für mich weniger das Heldentum des Antifaschismus als der Drang, das Mädel zu schützen, nicht? Meine Freundin, alles auf mich zu ziehen. Denn wenige Tage vorher hatte ausgerechnet in Frankfurt am Main Hermann Göring eine wilde Hetzrede gehalten. Meine SA und SS sind angewiesen, auf kommunistische Flugblätter ohne Warnung sofort scharf zu schießen. Also ich war überzeugt, in dem Moment, die Nacht überlebst du nicht. Das war eine ganz, ich möchte sagen, nüchterne Rechnung. Und nun nehmen die uns in die Mitte und marschieren mit uns Sachsenhausen nicht in Richtung Stadtwald. Das ist nicht weit von da, 10 Minuten zu Fuß, Viertelstunde zu Fuß. Und ich war überzeugt, die führen uns in den Wald und knallen uns ab. Und die gehen nach, ich weiß nicht, vielleicht 200 Meter, 300 Meter, auf einmal machen sie kehrt. Wieso, weiß ich nicht, vielleicht wollten sie uns auch nur einschüchtern. Jedenfalls, sie haben uns nicht erschossen. Zurück zur SA-Wache. Und wir kommen da rein und da kamen sie erst drauf, hat jemand Waffen? Ja, ich. Alle mit der Hand an die Pistole. Ich ziehe mein Taschenmesser aus der Tasche. Nix. Wutgebrüll. Und in das Wutgebrüll rum gehe ich. Das war eine alte Kneipe, nicht? Das war also der Wirtsraum, wo wir jetzt drin waren. Und die Tür ging in den nächsten Raum, wo früher wahrscheinlich der Wirt gewohnt hat. Das war nun das Wachlokal von denen. Ich mache die Tür auf. Da stehen also lauter Feldbetten mit Strohsäcken. Darüber hängen zwei Bilder. Und ich sage, das ist der Hitler, das ist der Göring. Ja, die Betten sind ganz gut gebaut. Die standen mit offenem Mund. Nicht? Die wussten gar nicht, wie sie reagieren sollten. Bis einer brüllte, raus! Das hat sich nachher herausgestellt. Also der hat es gut gemeint. So, dann haben sich die Adressen geben lassen und sind los Haussuchung machen. Und einer blieb bei uns, ein SA-Hauptscharführer, also so ein Stück Feldwebel. Und der fing nun an, mit mir, ich war also der Wortführer, das hatten sie nur gemerkt, mit mir zu diskutieren. Wo habt ihr denn die Flugblätter her? Ich sage, das weiß ich nicht. Sagte, erzähl mir doch keine Geschichten. Wir haben doch auch mal Flugblätter verteilt und wenn wir erwischt worden haben, haben wir gesagt, wir wissen nicht, wo sie her sind. Und wir haben genau gewusst, wo sie her sind und du weißt auch genau, wo sie her sind. Ich sage so, und wenn sie gesagt hätten, wo die Flugblätter her sind, was wären sie dann für ein Kerl gewesen? da hast du recht. Von dem Moment an hatte ich bei dem gewonnen. Nicht? Also die hatten, diese Leute hatten noch ein gewisses Gefühl. Ich möchte sagen, wir sind also Soldaten auf zwei Seiten, aber der andere ist auch ein anständiger Kerl, so wie ich. So. Dann fing der an, mit mir politisch zu diskutieren. Und dann stellte sich raus, dass ich zwar die Nazi-Literatur kannte, aber eher nicht die marxistischen Argumente. Und ich ihn also um Längen geschlagen habe. Und das endete damit, dass er eine Reihe Stühle zusammenschob und Decken drüber legte, damit das Mädel sich ausruhen kann. Und zu mir sagte also um, ich weiß nicht, 4 Uhr früh oder wann ist mein Dienst zu Ende, aber ich bleibe hier, damit euch nichts passiert. Dann ist er da geblieben, um uns vor seinen Kumpels zu schützen. War zwar nicht mehr notwendig, die kamen dann sehr enttäuscht zurück, denn der Vater von der Ruth war Redakteur der Frankfurter Zeitung, der glaubte, die SA käme zu ihm, hat die Polizei alarmiert. Und die Polizei hat damals im Mai 1933 noch ein gewisses Selbstständigkeitsgefühl gehabt und hat der SA gesagt, Haussuchung machen wir, nicht ihr, nicht? Und haben die wieder heimgeschickt. Und die kamen also ziemlich demoralisiert nach Hause, weil sie noch nicht die Herren Deutschlands waren, trotz Hitler. Und da wurden wir am nächsten Tag der Polizei übergeben. Und dann saßen wir dann noch stundenlang auf der Polizeiwache. Und dann hat so ein Wachtmeister, der die Ruth beiseite genommen hat, gesagt, Fräulein, Sie müssen sagen, Sie haben Geld dafür gekriegt, dann werden Sie nicht so hoch bestraft. Nee, also es gab alles noch so Dinge, wo, das war alles kein Widerstand, aber es hat sich gezeigt, die Leute waren also nicht auf der Seite des Terrors, sondern hätten es lieber anders gehabt. Ja, da wurden wir, das war inzwischen... Wir sind in der Nacht vom Freitag auf Samstag verhaftet worden. Es war also Wochenende. Dann wurden wir ins Polizeipräsidium eingeliefert. Dann wurde da Personalien aufgenommen und so weiter. Dann gab es also nochmal Aufregung. Nicht? Das waren nun die alten Kriminalbeamten. Brüllte mich einer an, ich sitze jetzt 20 Jahre hier und vernehme seit 20 Jahren Kommunisten. Und seit 20 Jahren sagt jeder Kommunist, der weiß nicht, wo die Fluchtblätter her sind. Ich konnte ihm nicht helfen, ich wusste es also auch nicht. Und dann wurden wir ins Gefängnis eingeliefert. Und das war so in 3 Uhr nachmittags und da habe ich tief aufgeatmet. Also jetzt hast du die SA hinter dir, jetzt bist du doch, so wie ich mir das vorstellte, unter halbwegs zivilisierten Umständen. Und da habe ich meine Jacke ausgezogen, habe sie auf den Steinfußboden gelegt und habe mich hingehauen und habe gepennt. Und wachte auf, weil mir ein Wachtmeister in die Rippen getreten hat, dass es Abendessen gibt und ich kriegte also meine Schüssel fressen. Und dann saß ich nun im Untersuchungsgefängnis. Und dann kamen wir vor Gericht, ich habe das schon mal erzählt. Der Richter Dr. Deschauer war ein Katholik, der ist 4 Wochen später selber geschasst worden im Zuge der Gleichschaltung. Der hat es also fertiggebracht, uns nicht wegen Hochverrat oder sowas zu verurteilen, sondern wegen Vergehen gegen das Gesetz zum Schutze der Republik. Das Gesetz, das gemacht worden war gegen die Faschisten, weil unter unseren Fluchtblättern kein Verantwortlicher gestanden hätte. Also ein rein formales Urteil. 6 Wochen Haft, 4 Wochen verbüßt durch Untersuchungshaft, der Rest umgewandelt in 100 Mark Geldstrafe, Haftbefehl aufgehoben. Die SA saß hinten im Zuhörerraum, die haben geglaubt, sie werden als Zeugen gebraucht, aber das Gericht hat sich, die haben getobt vor Wut. Und ich habe mich nicht getraut, nach Hause zu gehen. Ich dachte, die warten zu Hause jetzt auf mich, ne, nachdem. Dann hatte ich noch eine. Ich schilder das nur, um zu zeigen, also wie viel Lausbubenhaft es bei uns immer noch drin war. Der Strafanstaltswachtmeister, der mich vom Untersuchungsgefängnis ins Gericht geführt hat, der Kerl hieß Büttner, war ein kleiner, mickriger Geselle, offensichtlich ein Nazi. Der hatte mir eine Kette ums Handgelenk gelegt und bei jedem Schritt hat er die Kette fester gedreht, in der Hoffnung, ich schreie au oder ich bitte um, nicht? War der anderthalb Kopf kleiner wie ich. Und wie mir das zu blöd wurde, habe ich die Hand hochgehoben und mit einem Schlenker den Herrn Büttner mitsamt der Kette so um mich rum über die Straße geschleudert, worauf der mit den Zähnen knirschte vor Wut. Und der holte mich nun wieder ab. Nun frei, Haftbefehl aufgehoben. Und ich komme in meine Zelle zurück und da steht der Kump mit Nudeln mit Backobst. Und ich setze mich hin und fange an zu essen. Da hat er, los, wir müssen nach Hause. Ich sage, eben esse ich, nicht? Jetzt, das Essen steht mir zu, Sie warten. Da stand der mit Schaum vor dem Mund in der offenen Zellentüre und wartete, bis ich den Gefängnisfraß runtergewürgt habe, nur um den Kerl zu ärgern, nicht? Der sollte die Kränk kriegen, nicht? So. Da habe ich mich den ganzen Tag so in der Stadt rumgetrieben, aus Angst, dass die SA mich irgendwo ab zu Hause erwartet. Und bin dann doch nachts nach Hause, die SA war nicht da. Meine Eltern natürlich völlig aufgelöst. Der Junge im Gefängnis und der Junge verurteilt und der Junge nicht nach Hause gekommen und naja.
Hat es denn damals noch keine Rolle gespielt, dass du aus jüdischem Haus warst?
Gar nicht. Ich kann dazu etwas einschieben. Das ist auch eine Legende. Natürlich haben die Judenverfolgungen, die gab es ja in der Weimarer Republik auch, nicht? Pogroms, Schlägereien, selbst Mordtaten an Juden, Geschäfte eingeschmissen wurden. Aber bis, ich will eine andere Sache sagen, ich bin 1937 am 4. April, nachdem meine Gefängnisstrafe um war, die zweite Gefängnisstrafe, im Konzentrationslager Dachau eingeliefert worden. Damals waren alle Juden, die im KZ waren, in Dachau konzentriert. Das waren 200. 1937 im, noch 1938 im Januar, gab es keine 300 jüdischen Schutzhäftlinge im ganzen Deutschen Reich. Erst nach dem Einmarsch in Österreich hat sich das geändert. Erst als die Nazis sich klar waren darüber, die Weltöffentlichkeit greift nicht ein, sie können sich leisten, was sie wollen, da haben sie in Österreich auf einen Schlag 2000 Juden verhaftet und nach Dachau gebracht. Und von da, dann kam die sogenannte Kristallnacht. Von da ab begann die Massenverfolgung der Juden. Bis dahin waren es Schikanen, Berufsverbote gegen Rechtsanwälte, Berufsverbote gegen Ärzte, der Eintagespogrom am 1. April 1933. Aber im Übrigen haben, mein Vater hatte sein Geschäft bis 1938 als Kaufmann. Nicht? Natürlich hat er gewusst, dass er einer nicht nur nicht geduldeten, sondern schikanierten Minderheit angehörte. Aber das, was man heute so darstellt, als ob also mit 33 die Massenmord an Juden begonnen hätte, stimmt nicht. Sie konnten sich das erst erlauben, als sie die Arbeiterbewegung liquidiert hatten, die organisierte Arbeiterbewegung, und als sie sich völlig darüber klar waren, dass ihre Nachbarstaaten all diese Dinge tolerieren. Dann, 38, ging das los.
Das heißt, in der Zeit zwischen 33, 34 und 38, das sind die Kommunisten und die ganzen
die Sozialdemokraten, Sozialdemokraten und einzelne Gewerkschafter und einzelne Juden natürlich und einzelne Pfarrer und einzelne Liberale wie Ossietzky und solche Leute verfolgt und ermordet worden, nicht? Aber nicht etwa die Juden. Nicht? Das gehört wie zu der Adenauer-Legende. Das so herauszustellen, das ist nicht wahr. Und ich sage das, ich habe ja selbst den Judenstern getragen, vom ersten bis zum letzten Tag. Ich kann das also bezeugen, ob das so ist oder nicht. Ja, da kam ich also nachts nach Hause und dann habe ich also zum ersten Mal mit meinem Vater von Mann zu Mann geredet. Ich dachte, jetzt hat er also erlebt. Ich war bei der, ach so, da muss ich noch Folgendes sagen. Zur Einstellung des deutschen Bürgertums, zu dem auch das deutsche Judentum gehörte. Am 1. Februar 1933 habe ich am Mittagstisch gesagt, der Hitler hat den Reichstag angesteckt. Hat mein Vater gesagt, ein deutscher Reichskanzler tut das nicht. Von dem Tag an, wo der Reichskanzler war, war er für kein Verbrecher mehr. Und als ich ihm erzählt habe, was also bei der SA los gewesen ist, hat mein Vater zu mir gesagt, wenn du nicht mein Sohn wärst, würde ich dir kein Wort glauben. Nicht? So war diese Einstellung. Und da habe ich gedacht, also nun hat mein Vater ja nur gemerkt, dass das nicht nur romantische Bubenspinnereien sind. Und dann habe ich ihm gesagt, also gebracht, seid ihr drüber klar, ich mache weiter. Nicht? Mach dir gar keine Illusionen, du machst aus mir keinen guten Angestellten oder keinen Inhaber der Firma Gebrüder Karlebach. Und das schlagt dir aus dem Kopf. Ich bin Kommunist und ich bleibe Kommunist. Ja, und da war er so beeindruckt. Da hat er gesagt, also ich halte das zwar für Wahnsinn, was du da treibst. Das ist Selbstmord. Aber du bist mein Sohn. Ich kann dich nicht hindern, das sehe ich ein. Du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Und solange du willst, kannst du bei mir wohnen. Und was du sonst machst, das musst du dann vor dir selber verantworten. Das wäre eine sehr saubere Lösung gewesen, wenn sie länger als eine Nacht gehalten hätte. Am nächsten Morgen war das alles vergessen. Blödsinn kommt nicht in Frage. Du kommst raus aus Deutschland. So. Dann haben sie mich ins Saargebiet, und ich war immer noch zwar berufsrevolutionär, wie ich glaubte, aber nicht entschlossen, auf eigenen Füßen zu stehen. Hab mich also ins Saargebiet schicken lassen, das ja noch autonom war damals. Mhm. Und als ich dort war, bekam ich einen Brief, dass in Metz, im Lothringen, eine Lehrlingsstelle für mich ausgemacht ist bei der Firma Levi Freyer. Daraufhin habe ich also die irrsinnigste Lausbubenlösung gefunden. Ich bin illegal über die Grenze nach Metz gegangen, ohne Visum, und habe mich dort gestellt und habe mich ausweisen lassen. Sind Sie Flüchtling? Nein, ich bin kein Flüchtling. Ja, haben Sie nichts zu fürchten? Ich habe nichts zu fürchten. Bums, war ich wieder da. So, liebe Eltern, ich kann nicht nach Metz, die Franzosen haben mich ausgewiesen. Und dann habe ich also erreicht, dass ich in einer Autoschlosserwerkstatt, immer noch, das ist also grotesk, in meines Vaters Geschäft einzutreten, habe ich mich geweigert. War erstens, wollte ich sowieso kein Kaufmisch werden, und zweitens wollte ich meinen Vater nicht gefährden. Da ich, meine, wir waren, ich hatte irgendwann mal in einer Schrift von Lenin über die Schaffung der bolschewistischen Fraktion im zaristischen Russland gelesen, ein Berufsrevolutionär wird nach durchschnittlich 7 Monaten verhaftet. Und mit meiner 17-jährigen Intelligenz habe ich das also mechanisch übertragen. Also länger wie 7 Monate wirst du sowieso nicht frei sein, dann haben sie dich. Nicht? Davon war ich völlig überzeugt. Das habe ich also akzeptiert. Und aber wollte also illegal und wollte meinen Vater nicht gefährden. Und habe mir nun überlegt, was kannst du denn brauchen? Ich hatte doch nichts gelernt. Mit Mathematik und deutscher Geschichte konnte ich an der Illegalität nicht viel anfangen. Und da habe ich mir 2 Berufe ausgesucht, Buchdrucker für illegale Flugblätter und Autoschlosser für Bewegungsfreiheit. Und habe meinem Vater gesagt, Autoschlosser oder Buchdrucker. Und Antwort meines Vaters, man degradiert sich nicht freiwillig. Er war also wieder der Überzeugung, ich habe hier proletarische Romantik und will nun Proletarier werden. Aber so naiv war ich gar nicht, sondern ich wollte einen illegalen Beruf haben. Und nun hat er tatsächlich gefunden, so eine völlig obskure Quetsche, eine Autoreparaturwerkstatt in der Hanauer Landstraße, die bestand aus einem Besitzer, der gleichzeitig der, wie heißt das, Automechanikermeister war, und einem Gesellen. Und ich sollte dort als Volontär eintreten, denn den 3-jährigen Lehrvertrag wollte mein Vater nicht unterschreiben. Groteske, um sie weiter zu steigern, der Besitzer und Meister war SS-Hauptsturmführer. Herr Simon, bei dem der vorbestrafte kommunistische Jude nun als Volontär anfing. Warum hat er mich genommen? Der war seiner Meinung nach Erfinder und wollte einen Automotor erfinden, der mit Wasser läuft. Für diese Erfindung braucht er nämlich ständig Geld, und klug wie ein SS-Mann ist, wer hat Geld? Die Juden haben Geld. Also er nimmt einen Juden als Volontär, und der Vater von dem Juden, der soll dann die Erfindung finanzieren. Na gut, mein Vater hat also nichts finanziert, so klug war er auch, so blödsinnig. Und ich war dann Autoschlosser-Volontär. Und das war eine sehr nützliche Zeit. Der Geselle hatte, na wieso denn nicht, ein Mädel. Und mein Vater hatte so Bijouterie-Waren, Elfenbeinsachen, Zigarettenspitzen, Halsketten, Anstecknadeln und so. Und ich habe dann aus dem Geschäft meines Vaters ab und zu sowas mitgehen lassen und habe das dem Gesellen für sein Mädel spendiert. Und der hat mir dafür dann auch den Schlüssel zur Garage überlassen, leihweise. Ich habe meinen Führerschein damals gemacht, bei den Nazis habe ich den gemacht, als Arbeiter im blauen Overall. Und dieser Hauptsturmführer Simon, der lebte von einem einzigen Kunden. Das war ein verrückter Graf im Taunus, das ist ja nicht weit von Frankfurt. Der hatte 2 Lancia-Sportwagen. Damals war Lancia das, was heute Jaguar ist. Der fuhr den einen Wagen so lange, bis er am Baum landet oder sonst wo. Dann hat er telefoniert, Herr Simon, ich bin da und da. Dann kam der mit dem anderen Wagen. Der Graf hat den übernommen. Der Wagen wurde abgeschleppt und repariert und stand nun in der Garage. Und mit diesem Wagen fuhren wir nun nachts die Flugblätter aus. Keine SA-Streife hätte ein Lancia-Sportwagen angehalten. Da fuhren ja keine illegalen Kommunisten mit. Ne? War also eine Mordsgaudi wieder. Wie ich sagte, es war ein Mittelding zwischen Lausbüberei und illegaler Arbeit, obwohl es bitter ernst war. Und ihr wisst ja, wie viele unserer Genossen damals schon ermordet wurden. Und einer unserer jungen Kollegen und Genossen Fritz Frommer war Expedient in der Osthafen-Brotfabrik. War also eine Brotfabrik, die in Frankfurt, die in der ganzen Stadt ihre Filialen hatte und jeden Tag mit dem Lieferwagen die Brote und Brötchen und Kuchen ausfuhr. Und da gab es dann einen Filialleiter, der hat dann, so wie ein Bäcker, das Zeug in seinem Stadtteil verkauft. Und eines Tages wurde eine Filiale frei und Fritz Frommer hat einen aus unserer Gruppe als Filialleiter vorgeschlagen, Willi Euker. Und der Euker wurde tatsächlich genommen und saß nun in der Eschersheimer Landstraße in einer Bäckereifiliale. Vorne lagen Brot und Brötchen und so weiter und hinten wohnte er und da stand der Hektographenapparat für die illegalen Flugblätter. Und morgens schwang der sich aufs Fahrrad, hatte die Kiepe mit Brötchen auf dem Buckel und unten drunter lagen die Flugblätter und das funktionierte ganz herrlich. Und ich weiß nicht, wie lange das noch hätte funktionieren können, wenn der Willi Euker nicht eine Splittergruppe, die SAP, habt ihr vielleicht mal von gehört, zu der der Willy Brandt ja auch damals gehörte, Leute von der SAP, ohne dass wir es wussten, ebenfalls in diese, unsere illegale Bude hineingenommen hätte. Die standen unter Gestapo-Bewachung und wie blöd die Gestapo damals noch war, eines Nachts brechen die ein, haben den Rollladen aufgebrochen zur Straße und sind da rein, haben den Willi Euker verhaftet, alles ausgeräumt. Und ich fahre am nächsten Morgen mit der Straßenbahn hin und sehe schon aus der Straßenbahn, dass das Ding aufgebrochen ist und wusste also nun sofort. Wir haben alles alarmiert. Nun wussten wir nicht, wird der Willi Euker unter der Folter Namen nennen oder nicht. Er hat sie nicht genannt. Er kam relativ billig davon. Ich habe ihn dann 1946 als amerikanischen Fallschirmjäger wieder erlebt, als er mich besuchte. Der ist also lebendig durchgekommen. Aber wir mussten alle untertauchen und erstmal in illegale Quartiere und natürlich konnte ich auch nicht mehr zu meinem SS-Hauptsturmführer erscheinen. Und das gab nun einen Skandal zu Hause, also schon wieder und jetzt aber raus aus Deutschland. Und es kommt wieder eine Geschichte, was man so alles erlebt im Laufe der Jahrzehnte. Mein Vater meldete mich an, bei dem, bei dem Institut sowieso des Herrn Sommerfeld. Herr Sommerfeld war ein aus Berlin geflüchteter jüdischer Bauunternehmer, Großbauunternehmer, dem die Nazis Steuerhinterziehung angehängt haben. Also ich bin überzeugt, nur welcher Unternehmer unterschlägt keine Steuern. War sicher richtig, aber es hat natürlich damit zu tun gehabt, dass er Jude war und ich werde gleich noch erzählen, was noch mehr. Und der Kerl hat nun eine ganz raffinierte Geschichte gemacht. In Frankreich war ja Massenarbeitslosigkeit wie in Deutschland. Die Emigranten bekamen ja keine Arbeitsstelle. Aber Herr Sommerfeld hat in der Nähe von Paris, in Montesson chez Paris, ein verfallenes Schloss gepachtet, so wie ihr hier, und hat dort ein Institut zum Anlernen von jungen Juden für Palästina aufgemacht, wo wir Mauern und Landwirtschaft lernen konnten. Wir waren also keine Arbeitskräfte, sondern Institutszöglinge und unsere Eltern mussten noch bezahlen dafür, dass das Schwein uns arbeiten ließ. Und am Anfang hat er also es gab ja eine Minderheit von proletarischen Juden in Deutschland, hat er also tatsächlich Maurer und ähnliche Leute genommen. Und in dem Maß, wie er dann zahlungskräftige Schüler hatte, hat er einen nach dem anderen rausgebissen. Und als ich kam, waren also fast nur noch Kinder wohlhabender Eltern da. Und dieser Kerl hat sich also aufgeführt. Es war also wirklich schweinisch, nicht wie in jeder Beziehung, jedem Mädel da nachgestiegen und hat gesoffen, gut saufen, das kann ich auch. Aber im Suff hat er uns dann eines Tages, und er hatte keine Ahnung, wer ich bin, er wusste nur, ich bin also ein aus Deutschland rausgeschaffter Jude. Eines Tages hat er uns im Suff erzählt, er hat den Auftrag bekommen, den Sportpalast in Berlin zu bauen, weil er als Gegenleistung für Ministerpräsident Otto Braun und für Reichsarbeitsminister Wiesel, die je eine Villa im Tessin errichtet hat. Hat er dann sich gerühmt, nicht so.
Und Otto Braun, das war ein sozialdemokratischer Ministerpräsident.
Ja. Der im Februar 1933 schon getürmt ist, nicht der, nachdem er von 1919 an Ministerpräsident war, in die Schweiz getürmt ist. Auch so ein Held. So, und dann passiert Folgendes. eines Tages fliegt die Tür auf, wo Herr Sommerfeld mit der Frau seines Chauffeurs zu wohnen pflegte. Wir saßen beim Essen. Meine Herren, haben Sie gehört? Ach, Ernst Reuter ist verhaftet. Ernst Reuter, ich weiß nicht, ob euch der Name bekannt ist.
Ja, sag es auf jeden Fall, weil die Hörer das sicher nicht
Ernst Reuter war später nach 1945 der kalte Kriegsbürgermeister von West-Berlin. Ernst Reuter ist verhaftet. Damals war er Oberbürgermeister von Magdeburg gewesen. Und mir rutscht raus.
Er war SPD-Mitglied, der Reuter.
Ich will gleich noch etwas dazu hören. Ach, Friesland, woher kennen Sie den Namen? Das ist doch meine Sache. Ernst Reuter war als Kriegsgefangener im Osten Kommissar der Roten Armee gewesen, war als Kommunist aus russischer Kriegsgefangenschaft 1919 zurückgekommen, war unter dem Parteinamen Friesland im Zentralkomitee, war der Mann, der beim Ausbruch des Kapputsches am ersten Tag verhindert hat, dass die Kommunisten streikten, mit der Begründung, die Bourgeoisie hat ihren Hausknecht hinausgeworfen, das geht die Arbeiterklasse nichts an. Und erst am zweiten Tag, als Wilhelm Pieck und andere da waren, wurde dieser idiotische Beschluss korrigiert. Das war Friesland. Und ist 1924, weil ihm die KPD nicht radikal genug war, ausgetreten. Und nachdem er ausgetreten war, dann Sozialdemokrat geworden und wurde Oberbürgermeister von Magdeburg. Und wie der Sommerfeld also merkt, ich weiß, dass Reuter einmal Friesland war, dem sofort klar, wer ich bin. Dann hat er versucht, mich also in die Zange zu nehmen. Ich habe gesagt, ich habe keine Veranlassung, Ihnen was zu erzählen. Was macht der Kerl? Geht zur Gendarmerie und zeigt mich an als Spitzel der Hitlerjugend. Die Gendarmerie lädt mich vor. Na gut, das hat 3 Minuten gedauert. Da war das Verhör zu Ende. Ich war wieder zurück. Ja, von dem Tag an waren wir natürlich so. Und nun gut, ich wollte ja sowieso nicht bleiben. Ich hatte meinen Genossen gesagt, das war nun mein Übergang vom Bürgersohn zum wirklichen Berufsrevolutionär. Ich fahre nach Frankreich, bis ihr ein illegales Quartier für mich habt. Dann schreibt ihr mir einen Brief, da ist das Stichwort sowieso drin, weiß ich heute nicht mehr. Und auf das Stichwort komme ich zurück und dann so. Und dann kam der Brief mit dem Stichwort und dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach Frankfurt zurückgefahren und wohnte bei einem Genossen, Benno Schreier, der schon im Ersten Weltkrieg Kurier des Spartakusbunds gewesen war, wirklich ein für deutsche Begriffe ein alter Bolschewik, der später auch verhaftet wurde und war auch Jude und ermordet wurde im Zuchthaus oder im KZ. Und er hatte einen kleinen Jungen, Ilja Schreier. Der war damals 3 oder 4 Jahre alt, 1933, 34. Und er war 1946, seine Mutter konnte mit ihm noch nach England emigrieren und kam 1945 aus England zurück nach Berlin. Und Ilja Schreier wurde 1946 der erste FDJler, Freie Deutsche Jugend, der erste FDJler, den die englische Militärregierung dann wieder verhaftet und eingesperrt hat, als Beginn des Kalten Krieges, nicht so? Den habe ich als 4-jährigen Bub da beim Benno in der Wohnung rumlaufen sehen. Ja, da wohnte ich also. Und wir zogen unsere Organisation. Inzwischen hatten wir Verbindung. Inzwischen gab es Verbindung zum Zentralkomitee. Gab es den Wiederaufbau einer Organisation in Hessen, die natürlich immer wieder zerschlagen und immer wieder neu aufgebaut wurde. Und auf diese Weise kamen also wir jungen Burschen sehr schnell in relativ hohe Funktionen. Ich wurde Mitglied der Bezirksleitung mit 18 Jahren, was also völlig undenkbar gewesen wäre, wenn die erfahrenen Genossen noch existiert hätten. Aber die waren eben etwa verhaftet oder waren in andere Städte geschickt worden, wo man sie nicht kannte.
Da habe ich eine Zwischenfrage, ja. Nämlich heißt das nicht, dass die KPD im Grunde für den illegalen Kampf überhaupt nicht vorbereitet war? Also die Tatsache, dass erstmal alle erfahrenen Genossen so ziemlich sofort verhaftet worden sind, dass nachher eigentlich die ganze illegale Organisation von den Jungen
kein Mensch konnte vorbereitet sein auf das, was sich getan hat. Denn nicht mal in Italien hat es das gegeben, 1922, 23, 24, was es bei den Nazis gab. Es gibt immer wieder, es ist jetzt nicht gegen dich polemisch gesagt, immer wieder die Frage, die KPD war nicht vorbereitet, die KPD hätte. Meine erste Frage ist, was war denn bei allen anderen? Nicht? Das ist ja die erste Frage. Die haben es alle.
Geht mir mit der Frage nicht drum, die anderen gegenüber.
Nein, aber mir geht es als Kommunist darum, die Frage nicht auf mich und meine Freunde und meine Partei alleine zugeschnitten sein zu lassen.
Es geht die mir anderen aber auch nicht sind, um eine Schuldfrage,
ja, sondern die anderen um die sind Frage, wie bereitet man die anderen sich vor? Sind übergelaufen, haben verraten oder haben sie die Hosen vollgeschissen. So. Und jetzt kommen die Kommunisten. Die Kommunisten waren auf eine Illegalität vorbereitet. Mit Polizei, Armee und Spitzelapparat. Aber niemand war vorbereitet auf eine Illegalität mit 6 Millionen Spionen gegen dich. Das in jedem Haus, war doch so, jahrelang hatte man in jeder Straßenecke diskutiert, der Kommunist, der Sozialdemokrat, der Nazi, jeder kannte jeden. Du konntest ja nicht, die Partei hatte 300.000 Mitglieder, du konntest ja nicht 300.000 Kommunisten verschwinden lassen. Du konntest die Funktionäre umsetzen. Den aus Breslau nach Leipzig und den aus Leipzig nach Trier und so weiter, nicht? Aber auch nur die Hauptamtlichen, nicht? Die Arbeitslosen hätten ihre Unterstützung verloren und die Arbeiter hätten ihren Beruf verloren. Konnte es also das nur bei den Berufsrevolutionären machen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie 32, wir waren uns ja alle darüber klar, es kommt eine Zeit der Illegalität. Ob mit Hitler oder ohne Hitler, nicht? Ob mit SPD oder ohne SPD. Und da hat die kommunistische Presse angefangen, in Fortsetzungen die Erinnerungen von Piatnitsky, das war einer der Sekretäre der Kommunistischen Internationale, ein alter Bolschewik, zu veröffentlichen über die illegale Arbeit der Bolschewiki unter dem Zaren. Da standen also solche Dinge, dass eine illegale Druckerei unter einem Kaninchenstall im Keller hatten und solche Sachen. Alles schön und gut, aber alle natürlich völlig wirkungslos, wenn dir gegenüber einer wohnt, der sagt, das ist ein Kommunist und die brauchen gar nichts von der illegalen Druckerei zu wissen. Die verhaften dich sowieso, nicht? Die verschleppen dich sowieso, nicht? Das hat es ja vorher noch nie gegeben, sondern da mussten sie ja immer mindestens einen konkreten Verdacht haben. Und insofern waren wir nicht genügend vorbereitet, konnten wir nicht genügend vorbereitet sein. Und die andere Seite war natürlich, dass große Teile unserer Partei trotz aller Beschlüsse im Zentralkomitee die Perspektiven falsch gesehen haben. Dass wir also geglaubt haben, dass jeden paar Monate, dann sind die können doch die Arbeitslosigkeit nicht beseitigen und die können doch die Krise nicht überwinden. Das haben wir natürlich überhaupt nicht gesehen von unserem lokalen, von unserer lokalen Perspektive aus. Da gab es also solche Witzchen im Volksmund. Der Hitler hat neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eingeleitet. Die Arbeitslosen sollen den Schwarzwald weiß streichen. Oder der polnische Korridor wird mit Linoleum belegt. Nicht? Das polnische Korridor war die Strecke zwischen Brandenburg und Ostpreußen. Nicht? Ja. Nicht? Und das war, kein Mensch hat das ernst genommen. Aber auf der anderen Seite, wenn du schon fragst nach unserer Unvorbereitetsein, dann musst du auch fragen, und das sage ich nicht für mich, können andere für mich sagen, wenn sie wollen, von dem unerhörten Heroismus, den die Kommunisten aufgebracht haben. In einer Situation, wo nichts, aber auch gar nichts dafür sprach, dass wir uns durchsetzen könnten, sind 150.000 deutsche Kommunisten in die Gefängnisse, Zuchthäuser und KZs gegangen und 87.000 deutsche Kommunisten in den Tod gegangen. Nicht? Für diesen Kampf, zu dem sich Herr Churchill oder Herr Roosevelt erst viel später entschlossen haben und manche anderen großen Demokraten niemals, einschließlich Herrn Strauß und Herrn Helmut Schmidt. Nicht? Ich meine, auch das muss man sagen, damit die Dinge, wie heißt es heute so schön, ausgewogen sind. Wir haben, jetzt rede ich wieder von unserer Gruppe, wir haben nicht viel theoretisiert, obwohl ich also als Intellektueller wirklich über die Theorie zum Kommunismus gekommen bin. Aber für uns ging es darum, den Nazis so viel Nadelstiche oder wenn es geht Schläge zu schaffen wie möglich. Nicht? Und da gab es Dinge, die unter den Heut, wenn du dir vorstellst, unter welchem Terror wir lebten. Ich meine mit Terror nicht die Brutalität der Strafen, sondern die Masse der Terroristen. 6 Millionen Banditen waren Dach und Nacht bereit, mit dem Finger auf dich zu zeigen. Der Mann ist mit dem Rucksack ins Haus gekommen. Prüfen Sie mal, was der da drin gehabt hat. Oder der Mann hat mit 3 anderen an der Ecke gestanden. Stellen Sie mal fest, was der geredet hat. Nicht? Das meine ich mit Massenterror. Nicht?
Und der Übrigens, das wäre noch sehr interessant, vielleicht auch kurz zu erklären, wie dieses völkische Spitzelsystem entstanden ist, weil es gibt ja auch Parallelen zur heutigen Zeit, wo wieder ganz über unsere Medien wird die Bevölkerung zur Überwachung und Denunzierung aufgerufen.
Natürlich.
Wie ist das damals entstanden?
Wir waren Agenten Moskaus, wir waren Landesverräter und wir hatten den Reichstag angesteckt, nicht? Das darf man ja nicht vergessen, nicht? Und das haben also Millionen Menschen geglaubt. Tatsächlich, wir haben ja vorher auch von den seriösen Bürgern nur gehört, dass die Kommunisten Untermenschen sind, Asoziale, Kinderschänder und was weiß ich was alles, die bereit sind, das Vaterland an Moskau zu verraten. Und nun in dieser Hysterie und gleichzeitig mit dem Jubel, also jetzt wird Deutschland wieder groß und stark und alle laufen über zu Hitler, nicht? Das war der Goebbels hat doch diesen hohen Wort von den Märzgestolperten, nicht? 1848 sprach man von den Märzgefallenen in der Revolution. Und weil im März 1933 alles zu den Nazis lief, hat der Goebbels über die Märzgestolperten gehöhnt, die also da in die NSDAP gelaufen sind. Da sind doch ganze Ortsgruppen des Stahlhelm und des Reichsbanner in die SA eingetreten. Wobei ich manchen konzidieren will, dass sie geglaubt haben, dort eine Tarnung zu finden und illegal weiterzuarbeiten. Aber die Masse hat es aus Feigheit getan. Und in dieser Situation haben wir also gearbeitet. Und da haben wir dann schon viel seriöser gearbeitet, nicht? Wir haben also unsere Organisation, zu der ich gehörte, die immer noch wesentlich gewerkschaftlich orientiert war. Wir haben Betriebsgruppen aufgebaut bei Opel Rüsselsheim, bei Dunlop in Hanau, bei Adler in Frankfurt, also in den Großbetrieben, wo wir nun auch sozialdemokratische Arbeiter fanden, die also bereit waren, mit Hemmungen, mit Bauchschmerzen, aber doch immerhin, sie haben die Nazis gehasst. Und dann kamen illegale Zeitungen aus dem Ausland, dann gab es Verbindungen nach Berlin, dann hat man angefangen, Radio Moskau abzuhören. Und dann haben wir auch angefangen, systematisch Gegnerarbeit zu machen. Es gab es vorher auch schon, aber das kann ich nicht beurteilen, wie das in der Weimarer Republik war. Aber ich will zum Beispiel eines sagen. Wir hatten bei uns einen jungen Burschen, Kurt Weber hieß der, war Sohn steinreicher Eltern, war aber Jungkommunist. Und die wohnten im teuersten Viertel in Frankfurt, in der Forsthausstraße, heute Kennedy-Allee. Und dem haben wir gesagt, du trittst in die Hitlerjugend ein. Du lässt dir die vornehmsten Maßuniformen schneidern und die elegantesten Lackstiefel und schaust, wie hoch du steigst. Und er ist in ein paar Monaten eine Treppe nach der anderen hochgestiegen. Was aus ihm wurde, nachher weiß ich nicht. Wir hatten einen Genossen, der für unsere illegale Zeitung die Karikaturen machte, Walter Mann. Den haben wir in den Reichsarbeitsdienst geschickt. Der war bis 45 im Reichsarbeitsdienst. Wir haben dann, und das war mein Unglück, wir haben einen Mann aufgenommen, der hieß Hans Schmidt, war Elektriker von Beruf und war im Reichsbanner gewesen, also in der sozialdemokratischen Organisation, und war im Herbst 1932 zu uns gestoßen und hat auch in unserer Gruppe mitgemacht, und den haben wir in Stahlhelm geschickt, und der Stahlhelm wurde SA Reserve 2 und der Elektriker Hans Schmidt wurde SA Funker. Und hat also am Funkgerät alle SA-Befehle, die von Berlin kamen, aufgenommen. Und die kriegten wir, bevor sie die SA-Führung kriegte. Nicht? So lief das schon. Und dieser Hans Schmidt hat uns verraten. Der hat wohl Angst gekriegt auf die Dauer. Und dann kam er drauf, dass er einen Onkel hatte, der Nazi-Bonze war, Ortsgruppenleiter der NSDAP in Frankfurt-Eschersheim. Und dann hat er sich dem offenbart. Und in der Wohnung von dem Hans Schmidt haben wir unsere Zeitung, der Karl-Heinz Zucker saß an der Schreibmaschine, ich hab diktiert nach Manuskript, und da flog die Tür auf am 11. Januar 1934. Der Schmidt selber war nicht da, wir waren in seinem Zimmer, wohnen in Untermiete. Tür fliegt auf, zwei Pistolen kommen ins Zimmer, hinter den zwei Pistolen kommen zwei Männer in Räuberzivil mit Schals, war Januar um den Hals. Das eine war der Gestapo-Kommissar Rühlemann, das andere war der NSDAP-Ortsgruppenvorsitzende Leiter Müller, der Onkel von dem Schmidt. Wir wurden verhaftet, der Schmidt wurde mitverhaftet. Wir haben zuerst nicht gewusst, dass der uns verraten hat. Erst ein Karl Fakter im Gefängnis hat mir so. Und dann begann also Der Schmidt kannte uns ja aus Monaten gemeinsamer illegaler Arbeit. Und hat also noch einen Genossen, der nicht dabei war, denunziert, den Fritz Frommer, der den Expedienten von der Brothafenfabrik, den haben sie aus der Wohnung geholt. Und hat mich also wohl als den Wortführer angegeben, was weiß ich. Also jedenfalls, alle kamen in die Zelle, ich wurde rausgeholt. Erste Frage, wer von euch ist in der BL? Sag, was ist das BL? Bruch hatte ich schon, rechts und links die Fresse voll. Aber was war mein Glück? Dass ich von der SA schon mal verhaftet worden war. Die Gestapo hatte natürlich meine Akten und haben gesehen, dass ich damals auch nichts angegeben habe und waren wohl der Meinung, hat mich natürlich versucht, also unter Druck zu setzen und war dann wohl der Meinung, also wir versuchen es mal bei den anderen. Das ist ein Dickfelliger, bei dem kommt vielleicht doch nichts raus. Und dann haben sie mich also wieder in die Zelle gesperrt. Nebenbei bemerkt war also mindestens der Kommissar, der uns verhaftet hat, der war von einer Dummheit, also mit dem konntest du Wette einrennen. Wir hatten wenn du einen illegalen Treff hattest mit einem Unbekannten, dann gab es die Methode, ein Zigarettenbildchen, weißt du, so ein Foto, das in der Zigarettenschachtel liegt mit Fußballern oder Blumen oder Landschaften, wird zerrissen. Jeder der beiden, die sich treffen sollen, kriegt eine Hälfte. Und wenn du den triffst, um also festzustellen, ob das der richtige Mann ist, dann ziehst du deine Hälfte Zigarettenbild raus und wenn der die andere passende Hälfte hat, dann so. Der nimmt mir also mein Notizbuch ab und klappt es auf und da fällt ein halbes Zigarettenbild raus. Das schiebt er mit dem Fuß unter die Zentralheizung. Ich dachte, mein Gott, dem müsste ich ja helfen. Nicht? Dann fand er drei Adressen da drin. Was sind das für Leute? Ich zog die Schulter ein. Auto losgefahren. Die drei Adressen gab es gar nicht. Die standen nur für diesen Zweck ins Adressbuch. Und dann rettete mich noch eins. Dieser Schmidt muss schon länger den Verrat vorbereitet haben. Der fragte mich mal, sag mal, was machst du, wenn du verhaftet wirst? Ich sage, halt ich das Maul. Ja, und wenn sie dich foltern, ich sage, halt ich das Maul immer noch. Ja, aber es gibt doch mal einen Punkt, da kann man nicht mehr das Maul halten. Was machst du denn dann? Ich will dir mal sagen, Hans, ich habe mir für den Fall was überlegt. Ich habe mir aus dem Telefonbuch drei Adressen von drei völlig harmlosen Leuten rausgesucht. Die nenne ich dann als kommunistische Spitzenfunktionäre. Die sollen sie holen und foltern, bis sie entlassen werden müssen. Dann wissen die Leute wenigstens, was bei der Gestapo geschieht. Und das muss der dem Kerl auch...